Heute nehmen wir euch wieder einmal mit auf Buchfühlung Backstage. Mit der folgenden Episode führen wir die Reihe unserer kurzen Specials fort, in denen wir mit euch einen Blick hinter die Kulissen des Literaturbetriebs werfen wollen und euch in Gesprächen mit Akteurinnen und Akteuren interessante Verlage, spannende Projekte oder empfehlenswerte Veranstaltungsreihen vorstellen.
Seit wenigen Monaten gibt es in Österreichs Buchbranche einen neuen Zusammenschluss von Menschen, die sich in und um die Buchbranche engagieren und sie aktiv zum Positiven mitgestalten wollen. Die IG Buchmenschen. Was es damit auf sich hat, welche Ziele die IG Buchmenschen verfolgt und mit welchen Aktionen und Veranstaltungen sie auf die brennenden Themen der Buchwelt aufmerksam machen möchte, darüber haben wir mit zwei der Gründungsmitglieder und zugleich Obleute der IG Buchmenschen gesprochen, Stefanie Jaksch und Jörgi Poll.
Stefanie Jaksch hat ihr Weg vom fränkischen Erlangen nach Wien geführt. Zum Glück, muss man sagen. Und dieser Weg war immer begleitet von Büchern. Sie war Dramaturgin, Buchhändlerin und Verlagsleiterin bei Grämeyer und Scheriau, wo sie mit ihrem Programm starke Akzente gesetzt hat, die die Literaturlandschaft Österreichs verändert haben. Seit 2024 ist Stefanie als freischaffende Moderatorin, Kuratorin und als Autorin tätig. Sie hat das Büro für Literatur- und Kulturarbeit In Worten gegründet und im Heimon Verlag den Essay Über das Helle publiziert. Ebenfalls bei Heimon erscheint im August 2025 die gemeinsam mit Magdalena Stammler herausgegebene Anthologie Bluten. Mit Wasser Publishing geht sie selbst ab dem Herbst diesen Jahres unter die VerlegerInnen. Über diese Verlagsgründung erfahren wir aber im Lauf des Gesprächs noch mehr.
Jörgi Poll ist Autor, Illustrator und Verleger. Seit 2012 leitet er gemeinsam mit Sarah Legler den Verlag Edition Atelier, der in der Wiener Nussdorfer Straße seinen Sitz hat und dort auch eine kleine Verlagsbuchhandlung betreibt. Die Edition Atelier legt ihren Schwerpunkt auf zeitgenössische deutschsprachige Literatur, aber auch auf Wiederauflagen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Davor gründete Jörgi einen Theaterverlag und war von 2020 bis 2022 außerdem Chefredakteur und Artdirektor des Magazins Buchkultur.
Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wer sind die IG Buchmenschen und warum seid ihr zu dem Entschluss gekommen, dass es sowas wie die IG Buchmenschen braucht?
Soll ich das gleich mal
vertreten? Start du mal.
Warum es das braucht, es kann gar nicht genug Menschen geben, die versuchen, gemeinsam was zu machen. Und wir haben die IG Buchmenschen gegründet letztes Jahr im November, nach circa, wie soll man sagen, einem Jahr Vorarbeit. Also wir haben uns regelmäßig getroffen im Vorfeld und haben uns überlegt, wie ist die Branche eigentlich aufgeteilt, wer macht was, was ist mit der Wirtschaftskammer, mit der Fachgruppe, was ist mit dem Hauptverband, was ist mit den IG-Autorinnen und den anderen IGs und Verbänden, die es so gibt. Und wir wollten einfach eine Gruppe, eine Gemeinschaft bilden von Menschen, die jetzt nicht nur EigentümerInnen sind, sondern halt auch Angestellte oder mit der Buchbranche assoziierte Menschen, also die eigentlich so fast gar nicht oder vielleicht bei den IG-Autorinnen noch ein bisschen mit vertreten sind, aber die eigentlich so in breiter Basis mit der Buchbranche zu tun haben und aber sehr, sehr selten gehört werden. Also wir wissen zum Beispiel, die Buchbranche ist zu 70% weiblich und die Funktionäre, bis auf jetzt die Fachgruppenobfrau in der Wirtschaftskammer, sind eigentlich alles Männer und auch meistens ältere Männer. Und das ist so ein bisschen falsch repräsentiert, weil wir einfach viel Energie haben und gern was machen wollen und halt auch das machen wollen, wo es uns hinzieht, sagen wir mal. Und da haben wir einfach aus verschiedenen Bereichen Menschen dazugeholt. Es gibt eine Bloggerin, es gibt Buchhändlerin, natürlich auch Verleger, ein Verleger von dem Buchmagazin, der Buchkultur. Also ganz viele, es gibt eine von einer Pressekollegin und so. Und wir versuchen einfach sehr viele Bereiche abzudecken, auch die Interessen zu integrieren und das nach außen zu tragen. Mhm. Und auch also innerhalb der Branche und auch außerhalb der Branche.
Ja, da kann man vielleicht noch ergänzen, wir sind jetzt im Moment im Vorstand, nicht, dass ich jetzt lüge, zu 7, zu 8 im Normalfall. Und wir sind auch so das Gründungskomitee quasi, weil Jorgi gemeint hat, wir hatten so ein Jahr Vorlauf und entstanden ist das Ganze erstmal in so einer kleineren Initiative, dass wir so das Gefühl hatten, wir brauchen Austausch. Und ich glaube, das ist das, was dahinter steckt jetzt auch und was die treibende Kraft ist hinter der IG, wo wir immer mehr merken, diese Sehnsucht nach Austausch und wie geht es uns eigentlich, wo geht das Ganze hin, wo geht die Branche hin. Es gibt ja so viele Fragezeichen und so viele Baustellen, nenne ich es jetzt mal, die man auch alle bearbeiten kann, wenn man das möchte. Man steht ja nicht hilflos davor. Und wir uns da zu 7 angefangen haben zu treffen. Und dann hat sich aus diesem eigentlich kleinen Stammtisch, wie wir es erstmal geplant hatten, recht schnell die Idee entwickelt, wir könnten das ja auf ein bisschen professionellere Füße stellen und einfach einen Verein gründen. Hat dann noch ein paar Monate gedauert, aber dann ging es doch ganz zackig. Und jetzt merken wir einfach, dass es schon eine große Sehnsucht gibt in der Branche nach miteinander reden, nach Austausch, nach gemeinsam Ideen wälzen und überhaupt einem Ort, an dem man sich regelmäßig trifft und wirklich miteinander redet. Und das sind einfach immer sehr, sehr schöne Treffen, finde ich, die wir da bisher hatten, die auch immer sehr produktiv sind und wo alle danach mit einem, habe ich immer das Gefühl, mit so einem Aufatmen und mit so einer positiven Energie rausgehen. Das war jetzt auch wieder beim letzten Stammtisch so. Und ich finde, da ist schon wahnsinnig viel erreicht, wenn man die Energie schafft, gemeinsame.
Man sieht auch, dass diese Unsicherheiten aufgrund dieser ganzen Strukturveränderungen in der Branche sehr groß sind. Mhm. Ja, und das, also Strukturveränderung heißt, das, was einmal ein riesiger Markt gewesen ist in Deutschland und Österreich, wird immer kleiner. Es gibt zwar, das muss man jetzt nicht kulturpessimistisch sehen, es gibt viele Menschen, die lesen, viele junge Menschen, die lesen, aber natürlich gibt es mehrere Faktoren, die an dieser gewachsenen Branche, die es ja in den deutschsprachigen Raum gibt, sagen wir mal, vor allen Dingen Deutschland und Österreich mit der Buchpreisbindung, ja, gibt von den Auslieferungen, von den Barsortimenten, von den Buchhandlungen, natürlich auch diese ganze das Online-Geschäft. Und da ja, gibt es halt eben einfach Verteilungskämpfe. Das merkt man vor allem in den Barsortimenten und in den Auslieferungen. In Österreich sind seit 2017 zwei Auslieferungen insolvent gegangen. Da ist jetzt noch eine übrig. In Deutschland sind die Barsortimente diejenigen, die sich sehr befetzen und die um jeden Krümel, sagen wir mal, der noch da ist, kämpfen. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass die nicht nur gegenseitig sich bekämpfen, sondern halt vor allen Dingen die Leidtragenden sind immer die Schwachen, die Einzelnen, von den BuchhändlerInnen bis zu den kleinen Verlagen, den unabhängigen Verlagen. Und das wird sozusagen dann halt auf deren Rücken eigentlich ausgetragen. Und natürlich ist das ein Problem, weil es viel dieser Strukturschwund, der dadurch zustande kommt, der ist natürlich auch immer ein Kulturschwund. Also die Diversität schrumpft zusammen, die Flaschenhälse, wo entschieden werden, welche Bücher kommen in welche Buchhandlungen, zum Beispiel Thalia, der wird immer schmaler. Und das heißt, es wird immer reduzierter auf gut verkäufliche Titel. Und das heißt natürlich auch, dass die große Breite und das, was eigentlich das Buch auch als Wissensträger vermittelt, unter Probleme gerät. Mhm. So, und da ist die Unsicherheit sehr groß. Und wir versuchen also diesen Strukturwandel unter anderem auch mit KI und mit den ganzen sonstigen Veränderungen ein bisschen zu besprechen und abzufangen und aber auch Ideen zu überlegen, was man und wie man in die Zukunft gehen kann. Mhm.
Du hast jetzt unsere nächste Frage schon beantwortet.
Wunderbar.
Größtenteils, die da gelautet hätte, vielleicht fällt euch ja noch dazu was ein, die gelautet hätte, wie ist die Stimmung in der Buchbranche? Da ist jetzt schon einiges dazu gesagt worden. Und was sind so Themen, die die Branche gerade umtreiben? Aber eben, wie gesagt, du hast schon viel dazu gesagt. Oder ist irgendwie ergänzend noch
kann
was?
Man kann sehr viel drüber reden.
Man kann eher
ja. Also ich meine, klar, du hast gerade schon viel angesprochen, Jorgi, was die Branche umtreibt. Ich kriege im Moment mit, irgendwie auch bei VertreterInnen, die reisen, dass die die Stimmung, also zumindest in Deutschland weiß ich, ist es sehr verhalten, hoffnungsvoll, aber trotzdem so, dass gerade, das ist ja was, was sich seit Jahren abzeichnet und es wird immer mehr, dass Buchhandlungen zum Beispiel gerade ganz, ganz extrem vorsichtig einkaufen. Mhm. Gerade auch die Unabhängigen, die wirklich mit jedem Platz, den sie haben, in einer Buchhandlung wahnsinnig ökonomisch umgehen müssen. Ja? Also irgendwie muss sich dieses Radl erhalten. Und wie der Jorgi gerade schon gesagt hat, wenn irgendwie diese Verteilungskämpfe mehr werden und die Flaschenhälse immer enger, heißt das halt auch, dass alle genau schauen, was sie einkaufen, wie viel sie einkaufen und dass das gerade zwar alles sehr wohlwollend ist und jetzt noch keine Panik, aber es ist alles nochmal ein Schritt verhaltener, als es eh schon die letzten Jahre war. Das treibt natürlich auch die Verlage um, gerade auch die kleinen, weil eben der Platz ist begrenzt. Trotzdem habe ich schon auch so ein bisschen das Gefühl, also ich tue mir ja immer schwer damit, dann in so ein totales Wehklagen einzustimmen, weil sonst müsste man viele Dinge ja gar nicht mehr anpacken. Und ich weiß schon, dass die Branche an sich eh gerne ein bisschen jammert und das gehört auch dazu. Aber natürlich wird es ein bisschen kritischer so über die Jahre. Das wissen auch alle, jede Statistik sagt, dass das Kunden wegbrechen, dass Umsätze in einem Jahr gehalten werden, einfach im Moment nur noch, weil sich die Buchpreise zumindest dezent erhöhen in Wirklichkeit. Da sind wir bei dem nächsten Thema, müssten Bücher in Wirklichkeit viel, viel teurer sein, als sie es aktuell sind. Aber es weiß auch jeder, wenn man einen realistischen Preis ansetzen würde für ein Buch, dann hieße das, dass man wahrscheinlich für einen 200-Seiten-Roman inzwischen mindestens 35, 36 Euro zahlen müsste, damit all die Teuerungen, die passiert sind, und da reden wir auch davon, dass im Grunde Bücher vor 20 Jahren das Gleiche gekostet haben wie jetzt in Wirklichkeit. Also ich habe letztens mit einem Buchhändler gesprochen, der gesagt hat, ja, das letzte Mal, bevor der Euro kam, hat ein 500-Seiten-Buch halt einfach 49 Mark in Deutschland gekostet und jetzt kosten sie halt 26 Euro. Also da hat keine Teuerung stattgefunden und so fängt man natürlich keine Kosten auf. Aber ich bin trotzdem eigentlich immer auf der optimistischen Seite. Also ich sehe schon auch, dass es viel Bewegung gibt. Also nicht nur durch die IG Buchmenschen und nicht nur, weil wir das jetzt eh in der IG sehr sehen und da viele Leute hinkommen, die halt auch was tun wollen. Aber ich merke schon auch, da kommt eine Generation jetzt nach und also ist schon da und wächst, die das schon auf dem Schirm hat, die auch anders funktioniert und die sehr, sehr lösungsorientiert an Dinge rangehen und eben nicht mehr die ganze Zeit sagen, es ist alles so schrecklich, sondern Ideen haben, egal ob das jetzt BuchhändlerInnen sind, ob es Kollektive sind, die sich ranwagen, Bücher rauszugeben, die vielleicht noch gar nicht so genau wissen, auf was sie sich da einlassen. Aber dann wird es, glaube ich, heutzutage eh niemand mehr geben, der Bücher macht, wenn man das so genau wüsste. Und ja, muss man ja auch mal so ehrlich sagen, weil es ist ja, ja, wie letztens ein Verleger, mit dem ich mich kurz unterhalten habe, der hat dann gesagt, das, was wir hier machen, ist ja eigentlich eh völlig unmöglich. Das wissen wir doch alle. Ein bisschen recht hat er schon. Aber ich sehe da schon auch eine Gegenbewegung und auch durchaus eine sehr anpackende Generation. Vielleicht nicht mal mehr als nur unsere, jetzt sind ja Jorgi und ich, das darf man, glaube ich, verraten, ja auch schon Mitte 40. Wir sind ja auch nicht mehr die ganz Jungen. Das ist aber das Ding. Also da haben wir vielleicht noch ein Thema, Nachwuchs. Grundsätzlich, weil wir gelten ja zumindest hier in Österreich immer noch als die jungen Wilden und sind aber halt auch schon, dass ich mir immer denke, naja, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich nur noch und.
Ja, du bist schon wild, das würde ich schon sagen, und jung bist du auch noch.
Ein bisschen wild noch, aber ich glaube, da gibt es nochmal eine nächste Generation, da kommen schon nochmal ganz andere Ideen und andere Handhabungen mit des Ganzen, aber gleichzeitig sind es, glaube ich, momentan auch nicht genug Leute, um das aufzufangen. Und das hat natürlich viel mit der Struktur, auch mit einer Gehaltsstruktur in der Branche zu tun. Das ist keine Wachstumsbranche, das wissen auch alle. Und es ist sehr viel Idealismus und, sind wir ehrlich, Selbstausbeutung, vor allem bei den kleineren Betrieben, mit an der Tagesordnung. Und das ist für viele momentan auch nicht attraktiv. Und wie gesagt, jetzt fange ich auch schon wieder an, alles so schwarz zu malen. Aber ich glaube, gerade deswegen gab es auch diese Initiative von uns, also weil man halt nicht in diesem Status quo verharren will und jetzt einzeln in seinem Kämmerchen vor sich hin deprimiert sitzt.
Und wir haben ja noch ein paar Jahre, in denen wir diesen Job machen wollen. Ja. Und zwar auch mit Freude machen wollen, genau. Und das auch werden. Und natürlich muss man dann einfach schauen, wie kann man das machen und wie kann man da gemeinsam anpacken, weil es sind alles, also viele von unseren Kolleginnen und Kollegen sind Einzelkämpferinnen. Und das ist lange Jahre, hat das ganz gut funktioniert bei den allermeisten. Aber ich glaube, wir haben Zeiten, in denen es wirklich wichtig ist, dass man sich vernetzt, dass man eben so auch gemeinsame Aktionen macht und aber auch das Buch nach außen der Gesellschaft gegenüber, der Politik gegenüber, als immer noch unglaublich wichtiges Kulturgut vermittelt. Und das verliert die Politik aus den Augen. Also in der Koalitionsvertrag der Stadt Wien zum Beispiel steht im Kulturbereich nicht ein einziges Mal das Wort Buch. Es gibt ein paar Mal das Wort Literatur, aber halt nur in Verbindung mit Kinderliteratur. Ansonsten ist das kein schlechtes Koalitionsprogramm in dem Bereich. Aber man sieht einfach so, es wird kein Wert gelegt auf Bücher, auf Literatur, auf das, was eigentlich auch Literatur kann. Nämlich ein Diskursraum zu sein, ein Raum zu sein, wo man Perspektiven einnehmen kann als Leserin, die man sonst nicht hat, und die wesentlich mehr Tiefe und auch Nachvollziehbarkeit vermitteln können als zum Beispiel ein Feuilleton-Text oder ein Sachbuch oder ja. Also da gibt es einfach eine große Lücke, sagen wir mal, in der Wahrnehmung der Relevanz von Büchern und von Literatur.
Also wenn ich das jetzt so richtig zusammenfasse, ich weiß nicht, widerspricht es mir, aber ich hätte jetzt so gehört, kurz gefasst, die Tatkraft, die da ist und die absolut vorhanden ist, die muss man bündeln, oder? Ja. So kann man es vielleicht.
Hätten wir einfach viel kürzer sagen können.
Also wer noch wen fürs Marketing braucht.
Wir wissen, an wen wir uns wenden werden.
Ja, also die Herausforderungen gibt es natürlich viele, aber ihr habt ja auch schon einige schöne Aktionen umgesetzt. Einer davon ist der erste Global Book Crawl in Österreich. Das war jetzt im April, wo es darum ging, den unabhängigen Buchhandel zu unterstützen. Vielleicht mögt ihr davon kurz berichten, wie das so abgelaufen ist und was euer Fazit dazu ist.
Ja, sehr gern. Also zu verdanken haben wir den zuvorderst mal der Nicole List von der Buchhandlung List, die darauf aufmerksam geworden ist, die auch eine von denen, finde ich, ist, die halt immer mit Tatkraft und unermüdlich fürs Buch und auch für die unabhängigen Buchhandlungen rennt. Und die hat sich, die hat das im Internet, glaube ich, gefunden, hat sich vernetzt irgendwie mit der Mutterorganisation quasi und hat uns das in der Sitzung mal vorgestellt. Und wir haben dann auch alle gleich gesagt, na, das machen wir auf jeden Fall. Und sie und die Barbie Cutlets von den Hardlibs haben das dann federführend in die Hand genommen und Buchhandlungen angeschrieben. Und wir waren eigentlich, muss ich jetzt sagen, im Nachhinein sehr beglückt von der Resonanz, die da kam. Hat noch das Gefühl, darauf haben auch alle so ein bisschen gewartet, dass auch da so ein Gemeinschaftssinn wieder ein bisschen mehr quasi an die Oberfläche kommt. Ich glaube, dass der eh da ist in Wirklichkeit, aber ich glaube, man muss es immer so ein bisschen anstüpfen, weil, wie der Jorge gesagt hat, man ja so gewohnt ist, im Alltag allein vor sich hin zu tun. Und das hat irgendwie ganz schön tatsächlich Kräfte gebündelt, wo wir gerade bei dem Stichwort waren. Und hat, glaube ich, also in dieser Woche, in der es stattgefunden hat, allen wahnsinnig gut getan, weil es so ein bisschen so einen Sog auch entwickelt hat. Und dann haben auch die Buchhandlungen untereinander so ein bisschen teilweise verglichen, geschaut, war bei dir schon jemand und wie viele waren schon. Dann, man war auch immer angehalten, irgendwie zu kommunizieren, weil es auch diesen Pass gab, wo man 5-mal stempeln konnte. Und in der 5. Buchhandlung hat man dann einen Gutschein bekommen und da gab es ganz, ganz viel Austausch. Habt ihr schon einen Gutschein hergegeben? Habt ihr noch nicht? Wie viele sind es? Wann ist der erste Gutschein, der eingelöst wird? Also es hatte dann so eine Eigendynamik, die total schön war und selbst für uns, die wir jetzt keine BuchhändlerInnen sind, aber ständig mit BuchhändlerInnen zu tun haben und auch ständig in Buchhandlungen sind und Bücher kaufen, war das irre schön. Tatsächlich, wobei du hast ja sogar eine kleine Buchhandlung mit dabei bei der Personenatelier.
Was aber auch toll war, war es nicht nur, dass es halt auch untereinander bei den Buchhandlungen gut geklappt hat, sondern auch tatsächlich Presse gegeben hat. Ja. Oh. Was tun wir uns alle schwer, in die Feuilleton-RezensentInnen halt zu überreden, noch irgendein Buch zu besprechen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Aber wenn mal so eine große Geschichte einfach da ist, dann rennt man da offene Türen ein und dann geht auch immer ganz schnell ganz viel. Ja. Das war sehr überraschend und sehr schön tatsächlich. Also Ö1, zuvor das Presse, Kurier, der ORF ist da gewesen. Also es war wirklich Puls 4. Es war wirklich sehr, sehr schöne Woche.
Ja, und da muss man auch dazu sagen, dass selbst die Leute bei der Presse ja mitgerissen waren. Also die haben nicht nur darüber berichtet, sondern wir hatten ganz viele Rückmeldungen, wie froh alle sind, dass es eine positive Nachricht gibt, weil wir sind es ja so gewohnt, wenn wir über die Buchbranche reden oder lesen, dass es immer irgendeine Hiobsbotschaft ist und immer geht es nur darum, was wieder nicht klappt.
Ja,
eben. Aber ich denke mir so, das kann ja nicht alles sein. Ja, darüber diskutieren wir auch sehr viel. Also, was sind unsere Möglichkeiten, ein positives und zukunftsgerichtetes und also auch frohsinniges, finde ich, Bild von unserer Branche zu vermitteln, weil es immer nur ist, das ist schon wieder schiefgegangen, das geht nicht, die Buchhandlung schließt, das ist jetzt wieder ein Umsatzeinbruch. Also man hört nie was, also die Wahrnehmung außen ist schon ganz oft, naja, da kriselt es ja eh so. Ja, wie soll ich denn dann als Endkunde, Endkundin da Freude dran entwickeln? Und da hatte ich so das Gefühl, es hat allen gut getan und auch bei der Presse oder wenn wir dort unsere Termine hatten und über den Bookcrawl gesprochen hatten, haben danach immer alle auch in der Redaktion gesagt, man, das war jetzt so super und wie cool ist das? Oh, können wir da nochmal drüber reden? Oder es ist ja voll schön, dass sowas passiert, das gab es so lange nicht. Also es war wirklich so ein, also wie so ein Schneeball, der dann zu so einer kleinen Lawine zumindest wird. Also, und das fand ich total schön, aber auch dann fast schon wieder erstaunlich. Also ich habe am Anfang kurz gezuckt, als ich dann gemerkt habe, wie besonders das anscheinend ist, dass man positiv über die Branche redet. Und das haben wir aber schon auch dann von den Kolleginnen aus der Branche auch zurückgemeldet bekommen, wie schön es ist und wie gut es tut, dass jemand mal irgendwo sitzt bei Ö1 und sonst wo und sagt, nee, es ist eben nicht alles schrecklich, sondern ich habe eigentlich eine große Freude an der Branche und dass das ganz, ganz vielen extrem gut getan hat. Und das allein war das schon wert. Ja. Und es ist, glaube ich, grundsätzlich wert, sich zu engagieren, weil egal, ob das jetzt Bookcrawl ist oder andere Dinge, die wir tun und also da ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen die Courage und irgendwie den Mut hochzuhalten, ist, glaube ich, echt wichtig. Mhm.
Ich habe an der Uni mit Bekannten geredet, eben auch über diese Aktion, die dann auch gar nicht so genau wussten, was sind eigentlich die unabhängigen Buchhandlungen. Mhm. Also wer gehört jetzt da dazu? Und also so, das ist ja auch, sensibilisiert ja auch so ein bisschen. Also und gerade diese Aktionen, die dann so medial präsent sind, auch, haben da auch für ein Bewusstsein gesorgt, glaube ich. Weil ich habe zum Beispiel nicht gewusst, ganz lange nicht gewusst, und das ist mir sowieso, du weißt, was jetzt kommt.
Ja.
Es ist mir irgendwie, das hat mich total fertig gemacht, als mir eine Buchhändlerin erzählt hat, dass es die Buchpreisbindung gibt, nach unten, aber nicht nach oben.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, warum weiß das niemand?
Ja.
Und warum, also wir haben dann, ich bin dann da gesessen und habe überall die Online-Kataloge verglichen. Aha, die schlagen 2 Euro drauf, aha, hier 1,50 und dann, wo kann ich jetzt überhaupt hingehen? Also nicht, weil es mir jetzt um diese 1,50 geht oder so, aber einfach, ich habe es nicht gewusst. Mhm. Also ich bin jetzt auch vorher nicht zum Thalia gegangen oder so, aber das war so, war mir nicht klar. Und dann habe ich gedacht, ich habe jetzt irgendwie jahrzehntelang irgendwie, also so, und dann denke ich mir, warum weiß man das nicht? Warum? Eben, ihr sagt es den Leuten.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht zu unterschätzen. Also, weil uns ist es ja als quasi schon so lange in der Branche unterwegs Seienden gar nicht so klar oft, also was Leute alles nicht wissen. Also wir merken es dann ja oft in Verlagen, besonders auch im Gespräch mit AutorInnen, die vielleicht auch ErstlingstäterInnen sind. Auch dort gibt es ja ganz viele Mythen und Missverständnisse, bevor man überhaupt anfängt zu arbeiten, was das heißt, ein Buch zu machen, was das heißt, was vielleicht mögliche... Was für Dienstmöglichkeiten sind, auch da muss man sehr viel Aufklärung betreiben.
Was Berühmtheitssteigerungen betrifft.
Ja, also es ist, man vergisst immer, dass das, dass so diese ganze Buchbubble schon auch auf eine Art eine sehr geschlossene Bubble ist, obwohl wir ja inhaltlich, finde ich, schon, so wie Jorgi auch vorhin schon gesagt hat, so viele Möglichkeiten haben, auf Dinge aufmerksam zu machen, Diskursräume zu schaffen. Vielleicht auch verbindend zu wirken, da wo viel im Moment kaputt geht. Das wäre irgendwie ein großer Wunsch, den ich auch habe an die Branche, dass das möglich ist, da irgendwie auch ein bisschen Gräben zu überwinden immer wieder. Aber dass wir halt immer wieder vergessen, dass es so grundlegende Informationen gibt, die keiner weiß. Also genau wie oft den Leuten auch gar nicht klar ist, dass Bücher prinzipiell schon immer noch zum Großteil überall das Gleiche kosten. Es geht ja immer auch noch die mehr, dass man außerhalb von Buchhandlungen Bücher günstiger bekommt. Mhm. Also da gibt es ganz viele Missverständnisse und ich sage mal so Urban-Myth-mäßige Dinge.
Oder dass Thalia sowas wie ein Verzeichnis lieferbarer Bücher ist und alles, was es bei Amazon gibt oder so, das existiert gar nicht.
Ja.
Das stimmt natürlich auch nicht.
Ja, also da gibt es so ganz viele eigenartige Annahmen, die aber gar nicht so eigenartig sind, wenn man sich nur mal einen Schritt aus der eigenen Blase rausbewegt.
Ja.
Ich weiß auch nicht, was Quantenphysiker
also diese
den ganzen Tag machen.
Die Buchpreisbindungsgeschichte ist natürlich wichtig, auch für Buchhandlungen, weil die Mietpreise, die Energiekosten sind die letzten Jahre massiv gestiegen. Und wir haben auch mal am Alsergrund im 9. Bezirk eine Umfrage gemacht. Das ist keine statistisch belastbare Umfrage, aber wir haben einfach 50 Geschäftsinhaberinnen gefragt oder 50 Geschäftsinhaber und haben geantwortet, was für sie die größten Probleme sind in den nächsten Jahren oder sein werden in den nächsten Jahren. Und die haben einfach gesagt, ja, die Mietpreise und die Energiekosten. Das ist, der Onlinehandel war da unter ferner Liefen. Ne? Da sieht man einfach irgendwie, was die wirklichen Probleme sind, auch in den Geschäften. Und das ist im Buchhandel halt auch so. Und dieser zusätzliche Euro, der dann draufgeschlagen wird, der bleibt nur bei den Buchhändlerinnen. Mhm. Also der geht nicht zu Verlagen, Autorinnen oder sonst irgendwo hin, sondern der bleibt in der Buchhandlung und hilft dort, wie die Kosten wieder reinzukriegen. Wobei natürlich, es ist auch klar, dass auch wieder eine, sagen wir mal, so ein bisschen Milieugeschichte ist. Weil die Buchhandlungen in der Innenstadt, die können sich das leisten mit einem zahlungskräftigen Publikum. Aber in den Vorstädten zum Beispiel oder am Land schaut es wieder anders aus. Und wir wissen ja, diejenigen, die am meisten davon profitieren, sind natürlich Thalia, die das schon seit Jahren machen.
Und denen fällt es auch am leichtesten, das umzusetzen.
Natürlich,
also da hat mir nämlich die Freundin eben auch drüber berichtet, dass sie in der Buchhandlung das zwar auch gerne machen würden, aber die Kapazität nicht haben, das im System entsprechend anzupassen etc. Also das ist dann wieder was. So ist es bei mir hängen geblieben, was dann eigentlich wieder den Großen eher zugutekommt. Ja. Und das war, da hatte ich überhaupt kein Bewusstsein dafür. Also das war mir völlig, völlig neu. Aber über die Buchpreisbindung könnten wir auch lange reden.
Mich würde nur interessieren, weil ihr den Punkt Nachwuchsförderung auch schon angesprochen habt, wie ist es momentan, wie ist euer Befund? Ist die Buchbranche ein attraktiver Arbeitgeber, wenn, also so plakativ gefragt, oder was muss sich aus eurer Sicht ändern, außer jetzt vielleicht auch, ja klar, die Bezahlung ist sicher ein Punkt, die Selbstausbeutung hast du schon angesprochen, aber vielleicht auch darüber hinaus, wie schätzt ihr das ein, was sich da vielleicht auch verändern muss, damit auch mehr junge Leute das noch attraktiv finden?
Ich glaube, das größte Problem ist nicht, also auf der einen Seite für Arbeitssuchende in dem Bereich Jobs zu finden, die okay sind, weil es gibt einfach keine großen Betriebe bei den Verlagen, es gibt keine großen Verlage. Es gibt bei manchen Verlagen ist die Personalfluktuation ein bisschen höher, das sind dann aber halt auch entsprechende Jobs, die man dann auch nicht so gern oder so lang macht. Oder die vielleicht auch gar nicht, auch nicht so gut bezahlt sind einfach. Das Hauptproblem ist aber, finde ich, dass wir ein strukturelles Überalterungsproblem haben bei den Eigentümerinnen. Ja. Also wir haben, Steffi hat das vorhin schon angeteasert, wir beide sind, also meine Kollegin Sarah und ich bin jetzt nicht der alleinige Verleger in der Edition Atelier, aber wir gelten irgendwie so als die Jüngsten. So in der Branche. Es gibt noch welche, die sind dann irgendwie so ein bisschen jünger. Aber so in dieser Größenordnung und etablierte Verlage und so. Und das ist schwierig, weil ich mit Mitte 40 erzähle keiner 25-jährigen Autorin, was sie wie zu schreiben hat. Das ist kein kreativer Prozess, das ist kein literarischer Prozess. Ich kann eben meine Meinung sagen und so. Aber die Prozesse, die literarisch sind, die kreativ wertvoll sind, die irgendwie eine neue Art von Literatur, von einer neuen Generation etablieren können, das sind die auf Augenhöhe passieren. Und diese Augenhöhengeschichten, die gibt es so gut wie gar nicht. Ich habe jetzt vor einiger Zeit mal Kolleginnen getroffen vom Verlingo Books. Die haben wirklich ein Buch gemacht und haben unglaublich viel vorgearbeitet, haben keine Förderung gehabt, gar nichts. Die haben einfach nur aus dem universitären Rahmen heraus sich zusammengetan und mit einer größeren Gruppe einfach ein Buch gemacht. Einfach ist das völlig falsche Wort, weil es ist natürlich nicht einfach. Aber so, und ich habe mit denen gesprochen, sicher ein paar Stunden lang, es war ein großartiges Gespräch. Die haben Ahnung, die haben Energie und Leidenschaft dafür, aber das Problem ist, wenn du einen Verlag gründen willst, brauchst du Geld. Mhm. So, und wenn du Geld hast, hast du noch lange keine Ahnung von Büchern, von Literatur, sonst was. Und es gibt aber Leute, die haben schon ein bisschen Ahnung oder erarbeiten sich das, aber die haben dann halt einfach kein Geld. Und das zusammenzubringen, ist halt das Problem. Ja? Und das ist auch ein strukturelles Problem, weil natürlich auch die Verlagsförderung gibt es immer erst seit, oder wenn man 3 Jahre gearbeitet hat, das ist aber auch kein Selbstläufer, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass du dann trotzdem nichts kriegst. Und das hat dazu geführt, auch weil es in der Verlagsförderung so ein bisschen Gewohnheitsrecht gibt, so ein Platzhirschmentalität herrscht bei den Verlagen, dass da einfach kein Nachwuchs kommt oder kommen kann. Mhm. Ja. Und das ist für die Branche ein riesiges Problem. Mhm. Ja, also ich habe auch schon Geschichten gehört, an der Uni, dass dann die Vorlesenden sagen so, ja, ihr sitzt hier in der Komparatistik oder in der Germanistik, aber macht euch keine Hoffnung, ihr werdet sowieso nie einen Job im Verlag kriegen. Und das ist natürlich erstmal völlig falsch, das so zu sagen. Es ist vielleicht realistisch, ja, aber es nimmt uns und unserer Branche ganz viel Qualität, ganz viel Leidenschaft, ganz viel sagen wir, Begeisterung. Weil es kann ja auch sein, immer wenn ich mit Leuten spreche, sage ich so, versucht einfach, euch mit einem Team aufzustellen, mit einer Gruppe aufzustellen, mach es nicht alleine und versucht zusammenzuarbeiten, euch zu vernetzen. Ob das über Lektorate gehen, also auch mit Autorinnen zusammen, weil wenn man immer wieder mit Autorinnen spricht, auch über ihre Texte spricht, dann kann man sich Kompetenzen erarbeiten und relativ schnell mit dem nötigen Background aus vielleicht einem universitären Bereich auch schnell professionell werden. Ja. Und dass die Branche und die Branchenstrukturen in Österreich das nicht hergeben, ist sehr, sehr, sehr schade. Umso mehr muss man selber diese Lücken füllen. Ja, das ist leider derzeit nicht anders möglich. Steffi hat diese Lücke gerade gefüllt mit einer neuen Verlagsgründung. Und du hast ein bisschen Geld in der Hintergrund, aber es ist so schwer. Mhm. Es ist so schwer, diese Vertriebsstrukturen aufzubauen, diese komplexe Geschichte. Und man kann auch starten ohne das. Ja. Mhm. Das geht, es gibt Möglichkeiten, aber es ist schon, wenn man professionell arbeiten will, dann will man auch die Bücher ja überall hinbringen, wo es möglich ist. Mhm. Und das ist echt keine leichte Aufgabe.
Mhm. Du hast es jetzt schon angeteasert und wir hätten sonst wahrscheinlich, wenn wir später drauf gekommen oder vielleicht auch in einer anderen Podcast-Folge mal, aber vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was das für eine Verlagsgründung ist, die Jorgi gerade erwähnt hat.
Ach so, ja. Ich hab diesen Wahnsinn tatsächlich jetzt auf mich genommen. Also das ist eine Idee, die schon lang gewachsen ist, aber es gibt jetzt seit, also gegründet ist worden ist im Februar, Wasser Publishing wird ein Verlag sein oder ist schon ein Verlag, der sich komplett erstmal auf Essayistik spezialisieren wird, weil ich das für eine sehr wichtige Gattung halte tatsächlich und weil wir es vorhin schon davon hatten, dass es ja um Diskursräume geht, um Vermittlungsangebote, glaube ich, dass das eine Form ist, die sehr dazu angetan ist, Diskussionen anzustoßen und dann quasi weiterwirken zu können, nochmal auf eine andere Art, als das jetzt Romane, Kurzgeschichten, literarische Formate können. Und die Idee aber dahinter ist, das auch, also nicht ganz alleine zu machen, sondern sich auf eine Community zu stützen, Lesende, Schreibende mit reinzuholen und vielleicht auch Menschen, die damit noch gar nichts am Hut haben, aber die fasziniert sind von dieser ganzen Blase, in der wir uns da befinden. Und das heißt, dass das sehr, sehr viel Kommunikation ist und sehr, sehr viel Vermittlungsarbeit, glaube ich, die da auf mich zukommt. Aber ich glaube, dass es das total wert ist, tatsächlich. Und zu schauen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dort eine Art von Plattform zu bauen, wo sehr reger Austausch stattfindet, vielleicht nicht rund um die Uhr, aber wo man sagt, da können Leute was ausprobieren. Es müssen nicht immer gleich Langformen sein, sondern wir schauen mal, wir tasten uns miteinander auch daran, was heißt es denn überhaupt zu schreiben, wie finde ich denn den Ton, wie finde ich meine Stimme, was ist mir überhaupt wichtig. Und das zu so einem Kollektiv zu machen, das ist jetzt, das klingt irgendwie erstmal sehr größenwahnsinnig, aber ich habe so das Gefühl, anders geht es gar nicht. Also von wo es ein bisschen anders gehen kann und gemeinschaftlicher vielleicht auch Themen gemeinsam zu entwickeln, dass ich nicht immer die Einzige bin, die sagen muss, wo es lang geht. Mal schauen, was daraus wird und wie viel sich andere dann auch trauen. Das baut ja auch darauf, dass andere Lust haben, mitzutun. Aber so die ersten Schritte, die wir da machen, deuten zumindest darauf hin, dass es funktionieren könnte.
Wir sind gespannt. Wolltest du auch sagen?
Wollte ich sagen. Das ist sehr gespannt. Ja, vielleicht, wenn ihr noch einen kurzen Ausblick geben wollt, was denn so als nächstes ansteht bei den Buchmenschen. Was sind denn noch so für Aktionen, Treffen, Veranstaltungen geplant? Oder?
Also wir haben eigentlich monatliche Stammtische, wo jeder dazukommen kann, nicht nur Mitglieder. Der nächste ist Anfang September.
16. September.
16. September.
Danke, und dann Steffi. 21. Oktober. Sind die nächsten zwei Termine, wer dazukommen möchte, dienstags.
Sehr gut. Und wir machen jetzt ein kleines Minigolfturnier in Klagenfurt bei den Bachmann-Tagen. Dann haben wir vor, neben ein paar Partys, die es sowieso auch gibt und auch notwendig sind, wir haben sogar eine eigene Partybeauftragte bei uns in der AG, das ist die Barbie Cutlets. Die ist unglaublich aktiv in der Hinsicht, das ist wirklich super. Machen wir nächstes Jahr auch wieder den Bookcrawl und wir machen auch eine kleine Verlagsmesse. Die ist schon in Planung. Und das sind erstmal so die Themen. Und wir beschäftigen uns natürlich immer mit der Branche und den auch gerade aktuell herumschwebenden Themen, Problemen, aber auch positiven Dingen.
Das ist eh genug.
Das ist einiges.
Das ist genug, wenn man daran denkt, dass wir das alle auch, wenn wir auch sozusagen auch alle ehrenamtlich machen und ÜberzeugungstäterInnen sind.
Aber das ist das Schöne an so einer größeren Gruppe von Menschen. Man teilt sich die Arbeit so ein bisschen auf, so beim Bookcrawl. Die Nicole und die Barbie haben das ganz Organisatorische gemacht. Dann die Steffi hatte so ein bisschen dazu bei Social Media und so. Natalia hat die ganzen Instagram-Geschichten auch mitbegleitet.
Die Presse gemacht.
Genau, und die Roxy die Presse gemacht und ich habe die Grafik adaptiert. Also jeder trägt irgendwie so ein bisschen seinen Teil dazu bei und natürlich war es trotzdem ein Haufen Arbeit im Endeffekt.
Ja, aber es teilt sich ganz gut auf. Ja. Und so hat jeder so seine Projekte tatsächlich, wo immer ein, zwei von uns federführend dahinter stehen und die anderen zuarbeiten, weil es schon auch die Idee ist, dass wir jetzt nicht so, wir haben keine Struktur im Sinne von, es gibt, also wir sind Jörgi und ich, ob Frau und ob Mann, aber es ist jetzt nicht so, als ob wir dort tyrannisch an der Spitze sitzen und sagen, wir machen jetzt das, sondern eigentlich jeder und jede im Vorstand, aber auch eigentlich von den Mitgliedern und wer auch immer dazukommen mag, sagen kann, das und das treibt uns gerade um, darüber würden wir gerne reden, können wir dazu was machen und dann sind wir, glaube ich, jederzeit offen für Arbeitsgemeinschaften, für Arbeitsgruppen, uns manche Dinge anzunehmen, die uns ja, also wir haben genauso ja blinde Flecken, die uns vielleicht gar nicht auffallen, die aber viele Leute gerade umtreiben. Also insofern, da schauen wir mal, was auch aus der Mitgliedschaft an uns herangetragen wird, jetzt im zweiten Halbjahr, wo wir da inhaltlich noch vielleicht den einen oder anderen Fokus setzen werden. Erstmal jetzt auch mal durchschnaufen in der Sommerpause, auch das darf sein.
Genau. Dann vielen Dank für das Gespräch einerseits, aber vor allem auch vielen Dank für euren Einsatz in dieser Sache, die uns ja auch betrifft irgendwo.
Dankeschön für die Einladung.
Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr auch in Zukunft keine Folge von Auf Buchfühlung mehr verpassen wollt, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram oder Facebook. Außerdem gibt es die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Damit melden wir uns bei Erscheinen jeder neuen Folge kurz bei euch. Den Link findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.